Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und Andreas Lipko von comdirect.
Ja, war ein Schreck am Mittwoch, so ein kleiner, ne? Als die Pressekonferenz von Jerome Powell begann, war eigentlich alles noch ruhig und dann mit der Zeit wurde mal alles etwas hektischer an den Märkten. Trotzdem hat er so den richtigen Zinsweg noch nicht vorgegeben. Welchen hast du zwischen den Zeilen gesehen?
Na gut, also bei den Zinsen an sich, da hat er sehr, sehr viel Spielraum gelassen, der jetzt auch natürlich in den letzten Tagen ja vollzüglich ausgenutzt wurde von vielen Banken. Da gehe ich gleich drauf ein. Aber insgesamt war es, glaube ich, dann ad hoc die Headline, die rüberkam, dass man eben aus Sicht der US-Fed doch einige Zweifel daran hat, dass die Bilanz der Notenbank, der amerikanischen Notenbank, doch zu groß sein könnte und dass man da eben Nachbesserungsbedarf hat. Und ich denke, das war zumindest erstmal in der ersten Situation dann das Schockmomentum, was dann tatsächlich auch über die internationalen Finanzen, Aktienmärkten gefegt ist. Weil das bedeutet ja nichts anderes, dass man sozusagen relativ schnell mit dem Quantitative Easing, also mit dem Anleihekaufprogramm aufhören muss, damit man dann die aufgekauften Anleihen ja auch wieder verkaufen kann. Das ist ja im Endeffekt das, was hinter dem Bilanzabbau steckt. Bedeutet, man zieht Liquidität aus den Finanzmärkten raus und gibt sozusagen die Anleihen wieder zurück. Da gibt es auch einige Vorschläge, wie man das machen kann, ob man da irgendwelche ob die US-Fed vielleicht selber Anleihen rausgibt oder irgendwelche Basketschafts, wie auch immer, ist, man darf gespannt sein. Zumindest bedeutet das Quantitative Easing, die Liquiditätsparty ist dann erstmal vorbei. Dann der Spielraum, der sich natürlich ergeben hat, war der, du hast bereits gesagt, dass auch bei der Zinspolitik so ein bisschen, wie soll man sagen, Spielraum gelassen wurde. Das heißt, man hat ja erst damit gerechnet, dass so 4 Zinserhöhungen in 2022 die Möglichkeit sind und dann bis Ende 2023 final vielleicht 7 bis 8 drin sein könnten. Nun aber fangen einige Banken bereits an zu sagen, dass nein, die 7 bis 8 Zinserhöhungen bereits in 2022 möglich wären. Das bedeutet, dass wir bereits zum Jahresende 2022 so bei 2,75 bis 3% Zinsen sein könnten, alles im Konjunktiv. Und das ist natürlich doch auch eine Sache, wo viele Marktteilnehmer nicht mitgerechnet haben. Die Zinskurve hat sich damit also sehr, sehr stark weiter verändert und führt natürlich dazu, dass man jetzt eher Abstand von risikovolleren Assets, also sprich Aktien und gerade natürlich die aus dem US-Technologiesektor nimmt und eher tendenziell in Richtung risikoloser beziehungsweise dann eben risikoaversen Anlagen geht, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Wenn man da 3% bekommt sozusagen, das, was ja dann zumindest über den durchschnittlichen Inflationsraten liegt und man eben kein Risiko hat quasi, dann nimmt man das als Investor eher in Kauf, als dass man halt in irgendwelchen Aktien investiert, die halt risikobehaftet sind, zwar eine höhere Rendite abwerfen könnten, aber eben auch ein höheres Risiko haben. Also von daher ist so ein bisschen die Situation an dieser Front, denke ich mal, so einzuschätzen. Und man sieht es ja auch, die Wirkung ist nicht ausgeblieben. Die Aktienmärkte haben ordentlich Luft abgelassen. Und ja, man muss halt sehen, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Wie ist denn deine Einschätzung zu dem US-Fed-Meeting gewesen?
Ja, ich habe so den Eindruck gehabt, Jerome Powell sagt erstmal, ich male den Teufel an die Wand und dann gucke ich, ob ich ihn wirklich brauche. Er hat ja auf Nachfrage vom Journalist gesagt, tatsächlich, es könnte sein, dass auf den kommenden Notenbank-Sitzungen auf jeder die Zinsen erhöht werden. Es sind noch 7, also wenn es da immer in 0,25 Schritten aufwärts geht, dann kann sich ja jeder ausrechnen, wo wir dann stehen. Ich glaube, das oberste Ziel ist, die Inflation in den Griff zu kriegen und die Fed weiß selber noch nicht genau, wie viel Zinserhöhungen dafür notwendig sind. Deswegen hat man sich hier tatsächlich mal die Hintertür in die andere Richtung offen gehalten, indem man sich nicht auf eine bestimmte Anzahl von Zinserhöhungen festgelegt hat, wo man nicht genau weiß, ob das dann schon hilft und ob das nützt, um die Inflation in die Richtung zu bekommen, wie man möchte. Von daher hat man diesmal eben gesagt, okay, gehen wir mal vom Schlimmsten aus und haben dann Spielraum, es nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Das andere, was du schon gesagt hast, ist richtig, dass dem Markt auf einmal jetzt auch Geld entzogen wird. Damit hatten viele auch noch nicht gerechnet. Viele hatten damit gerechnet, dass quasi das Tapering ausläuft, dass kein Geld mehr in die Märkte kommt, aber dass man das Geld erst nochmal drin lässt, was drin ist und dann vielleicht noch so einen Versatz von 3 bis 6 Monaten hat, bis man erst anfängt, das Geld dann auch wieder aus dem Markt zu ziehen. Das soll jetzt quasi Hand in Hand gehen. Das war auf der einen Seite eine neue negative Überraschung und das hat die Märkte überrascht. Ja, und wir haben gesehen, wie die Märkte darauf reagiert haben, obwohl ja jetzt die großen Kursstürze eher danach und davor schon waren. Ich glaube, ein Zinssatz im Bereich von zwischen 1 und 2 wird jetzt die Aktienmärkte nicht so im Bedrängnis bringen. Viele haben es, glaube ich, einfach nur genutzt, um jetzt ihren Umschwung von Growth zu Value noch schneller zu gestalten, weil man eben weniger Spielraum hat und das Geld entzogen wird. Von daher, ja, ich glaube, man hat es hier schlimmer gemacht und sich alle Hintertüren offen gelassen und man weiß noch nicht genau, ob es so kommt. Man muss mal gucken, jetzt im ersten Halbjahr und dann im zweiten Halbjahr, wie die Fed die Inflation in den Griff kriegt. Wenn sie schneller fallen sollte, weil sich auch Lieferketten vielleicht schneller auflösen oder Lieferkettenprobleme, besser gesagt, und vielleicht die Ölpreise auch wieder ein Stück zurückkommen, dann wird die Fed vielleicht nicht ganz so schnell vorgehen, wie manch einer denkt. Also hier ist noch vieles offen, es ist vieles vage gelassen worden und von daher, ja, sehen wir halt aktuell, dass viele, sobald es sich der Markt ein wenig erholt, sofort wieder verkaufen. Daher ist natürlich die Frage, ist der neue Begriff Sell the Rally, ist das jetzt drum für dich?
Nein, ich denke nicht. Also wir haben hier natürlich den einen Aspekt rausgearbeitet, den wir im ersten Frage schon sozusagen auch mit erkannt haben, ist halt der Punkt, dass natürlich viele auf die Old Economy gesetzt haben und aus Technologieaktien raus sind. Das fühlt sich ja auch fort. Man braucht da gar nicht so weit zurückzugucken. Im Endeffekt sehen wir es bei Netflix, wir haben bei Palantir, wir haben es schon bei DocuSign frühzeitig gesehen, wenn die US-Technologiewerte die Erwartung nicht mehr einhalten können, wird massiv abgestraft. Wir haben es auch gestern gesehen, Western Digital -14,6%, Robinhood mit -14% und so weiter. Das zieht sich wirklich durch die ganze Technologiebranche durch. Carl Itencor ebenfalls -2,4%, außer natürlich der gloriose Stern Apple konnte da eben so ein bisschen gegenhalten. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber insgesamt zeigt sich halt in der Gesamtheit bei den US-Technologiewerten, dass man eben hier doch eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung hat, die jetzt eben nicht mehr erfüllt wird. Was passiert jetzt? Es ist im Endeffekt so, dass man natürlich jetzt auf die Old Economy setzt. Du hast es bereits schon gesagt. Aber die Frage ist halt, untermauern die Konjunkturdaten, die wir sehen, tatsächlich eine robuste US-Konjunktur auf der einen Seite und natürlich eine erholende Konjunktur in Europa oder deuten jetzt Konjunkturdaten eher darauf hin, dass man auch in den USA eine Abkühlung sieht und in Europa eventuell gar nicht so einen starken Aufschwung sieht. Und dieses Potenzial, was derzeit in den Märkten eingepreist wird, und das zeigt sich auch teilweise bei den Konjunkturdaten, die wir in den USA wiederum gesehen haben, dass man eben zwar ein starkes Bruttoinlandsprodukt hatte, aber die Auftragseingänge zum Beispiel langlebiger Güter stark rückläufig waren, und zwar mehr, als man erwartet hatte, dass hier sich also doch tatsächlich ein Peak abzeichnet, sodass man eben doch da eher wieder einen Abschwung vielleicht nicht, aber eher eine Verlangsamung bei der Dynamik sieht. Und in Europa haben wir ja dann im Endeffekt heute auch nochmal die Zahlen von Henkel gesehen, die eben Ähnliches aufzeigen. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Aber man sieht halt schon insgesamt, das Heil, was eben viele Investoren in der Old Economy gesucht haben, das fängt eben an, so ein bisschen, ja, nicht mehr so schön zu sein. Und dahingehend sind hier viele Investoren einfach extrem vorsichtig. Das Ganze kann sich jetzt aber auch sehr, sehr schnell umdrehen. Das heißt, wenn eben von der konjunkturellen Seite entsprechend positive Zahlen wieder kommen, beziehungsweise natürlich dann auch jetzt Unternehmen, die ja in der nächsten Woche auch massiv noch melden werden, entsprechend andere Zahlen vorlegen, dann ist das ganze Thema gegessen. Deswegen ist dieses Sell-the-Rally-Spiel momentan eher eine Situation, wo man wahrscheinlich bei den US-großen US-Technologiewerten ausgehen kann. Insgesamt für den Gesamtmarkt würde ich zumindest nicht sehen. Oder siehst du es anders, Markus?
Ja, nicht ganz. Ich denke, wir haben ja zum Teil auch hohe Bewertungen bei den einzelnen Aktien, die jetzt abgestraft wurden, auch gesehen. Und die müssen halt, da muss man halt auch eine bestimmte Erwartungshaltung erfüllen. Ich finde, es ist teilweise ein wenig übertrieben. Du hast ja auch schon Robin Hood angesprochen. Also die hat es ja jetzt wirklich extrem zerbröselt und die fallen heute im Tagesverlauf unter $10. Wenn man überlegt, rausgekommen sind sie für $38, dann sind sie in der Spitze bis 88 gestiegen und jetzt fallen sie ungefähr Richtung $8. Also da sieht man schon, dass vielleicht bei einigen auch irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und das wissen wir ja auch, dass die Märkte das so peu à peu korrigieren. Und klar, solange die Zahlen passen, solange die Zahlen gut sind, sieht man keine Probleme. Das ist ja auch sprechen wir auch gleich noch drüber. Apple ist ein Paradebeispiel, wo wir sehen, die Zahlen haben wieder gepasst. Aber in der nächsten Woche, klar, wird sich dann noch einiges zeigen. Wir haben nochmal mit mit Alphabet, mit Meta haben wir zwei große aus dem Fang. Amazon wird nächste Woche auch noch berichten. Also da werden wir noch einiges haben. Und wenn wir jetzt sehen, ich habe heute noch nicht drauf geguckt, Chevron und Philips 66 werden ja heute auch noch mal berichten. Da sieht man ja, dass die hohen Ölpreise wahrscheinlich auch wieder ihre Spuren in den Bilanzen positiv hinterlassen werden, dass man natürlich dann auch auf die Aktien springt. Ich glaube, es ist so eine leichte Mischung. Man hat natürlich immer das Gefühl, was zu verpassen, wenn man bei den Growth-Werten den Ausstieg sucht. Aber wenn die Zahlen halt nun mal nicht mehr passen, dann werden sie auch deutlicher abgestraft, als es vielleicht manchmal wirklich notwendig ist. Ich glaube zum Beispiel nur Robin Hood, jetzt unter $10 kann man sich in Ruhe tatsächlich mal angucken für einen kurzen Zock oder so. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Wechsel und Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Erwartungen nicht mehr getroffen werden. Ja, Bitcoin hat es ja schon ein kleines bisschen einfacher. Du musst eigentlich keine Erwartungen treffen, aber fällt trotzdem. Sind die Sternstunden für dich vorbei?
Naja, bei Bitcoin darf man nicht vergessen, wir haben hier eine ganz klar risikovolle Asset-Klasse auf Steroiden, wenn man es so will. Und das wirkt sich sowohl positiv als auch negativ aus. Das heißt, wenn dann hier richtig das Steroid-Level entsprechend hoch ist, dann können die Preise auch oder beziehungsweise Notierungen entsprechend durch die Decke gehen. Lässt denn das Steroid-Level nach, dann oder das Steroid-Level, dann fallen die Kurse auch wieder zurück. Und genau das sehen wir bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist halt sowieso schon sehr die Problematik, dass es eher die Preisfindung eine Art der Liebhaberei ist. Das heißt, hier hat man natürlich dann immer wieder auch gesehen, je stärker die Nachfrage war, desto stärker konnten natürlich auch entsprechend die Kurse ansteigen. Aber es wurde ja nie so richtig ein Bewertungskriterium, ein Bewertungsmaßstab gegeben oder vorgegeben, wo man eben wirklich sagen konnte, ja, das ist der Fair Value. Das ist eben wirklich eine Glaubensfrage und so bleibt es auch erstmal. Insgesamt kann man schon attestieren, dass die ganze Story rund um Blockchain-Technologie und hier natürlich auch als Derivat die Cryptocurrencies durchaus interessant bleiben und sich das auch nicht ändern wird, sondern ganz im Gegenteil noch viel, viel stärker eben auch zum Beispiel im Finanzsektor durch DeFi und anderen Web 3.0 oder Web 3 entsprechend umwandeln wird und auch umsetzen wird. Ob das jetzt sich dann direkt nochmal so auf Bitcoin auswirkt, das ist natürlich eine andere Frage, aber ich bleibe trotzdem erstmal vorsichtig optimistisch für Bitcoin. Warum? Weil Bitcoin im Endeffekt so ein bisschen die Indikation, den Index für Blockchain-Technologie in der Anwendung eben auch aufgezeigt hat und als sich dahingehend etablieren konnte. Von daher glaube ich schon, dass Bitcoin sich auch wieder erholen wird und wir auch durchaus höhere Kurse sehen. Ob das dann tatsächlich in Richtung sechsstelligen Bereichen, das heißt über $100,000 geht, das muss ich halt noch zeigen. Aber ich denke schon, dass wir wesentlich stärker ansteigen können als das aktuelle Niveau, wo wir irgendwie bei $36,000 sind, da denke ich, da wird noch einiges passieren können. Das ist zumindest mal meine bullische Einschätzung. Wie ist denn deine, Markus?
Ich bin ein Stück vorsichtiger, weil die Nachrichtenlage wieder schlechter wird. Jetzt hat erst El Salvador aufgefordert worden, den Bitcoin quasi als Zahlungsmittel wieder abzuschieben oder abzuschaffen. Jetzt dann am Donnerstag hat die SEC den Fidelity ETF auf Bitcoin nicht genehmigt und dann natürlich wieder mit einer Begründung, die einigen wieder die Tränen in die Augen treibt, die zur Verhinderung betrügerischer und manipulativer Handlungen und Praktiken erfüllt das eben nicht. Also der Antrag, also das sind dann schon wieder so Sachen, hört sich für mich so ein Stück weit nach das Lieblingsschlagwort des Amerikaners gegenüber dem Ausland, das gefährdet die nationale Sicherheit. Von daher, glaube ich, ist die Nachrichtenlage wieder gerade nicht so gut. Das dürfte Bitcoin ein wenig lähmen, aber ich denke auch, dass am Ende des Jahres, und wir sind ja erst am Anfang, also von daher kann man ja noch großzügig schätzen, wir doch höher stehen als jetzt, aber ich sehe die 100.000 immer noch in ganz weiter Ferne. So sieht's aus. Und damit sind wir auch schon am Ende von Teil 1 und kommen zu Teil 2. Und da geht's um Ihre Fragen. Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Unser zweiter Teil, Ihre Fragen, unsere Antworten. Die erste Frage brennt natürlich vielen unter den Nägeln und da gab es ja auch eine kräftige Reaktion nach den Zahlen. Tesla. Die Aktie wird nach den Zahlen nach unten durchgereicht, oder nicht?
Naja, zumindest sieht es so aus, man braucht da ja gar nicht weiter rum zu fabulieren, sondern nur einen Blick auf den Chart werfen. Ja, die Aktien werden durchgereicht und das hat natürlich damit zu tun, weil man hier eher so Sell the Facts betreibt. Wir hatten vorhin Sell the Rally, das ist bei Tesla eher so, dass man jetzt genau die Erwartungshaltung, die man vorher hatte, jetzt sozusagen bestätigt bekommt und dahingehend erstmal die Fantasie raus ist. Die Zahlen, die vorgelegt werden, die sind durchaus gut. Man kann sieht eben, Gewinnwachstum ist da, 655% Gewinnwachstum auf Quartalssicht zum Vorjahr, eben da 5,5 Milliarden Dollar Wohn erzielt und insgesamt zeigt sich auch, dass bei den Umsätzen, dass hier natürlich ein sehr, sehr starkes Momentum drin ist. Das heißt, die Story rund um Elektromobilität, Elektrifizierung ist aufgegangen, aber jetzt gucken natürlich viele, ist ja gut und schön für den Konzern Tesla und insgesamt natürlich auch für die ganze Branche, aber die Bewertung von Tesla ist natürlich auch extrem hoch. Das bedeutet, dass man hier natürlich jetzt sehen will, zum einen, bleibt das Wachstum so? Wie kann sich die Marktpositionierung jetzt von Tesla eben darstellen? Und schafft man das überhaupt auch gegen die anderen Konkurrenten, die ja auch sehr, sehr groß geworden sind, entsprechend eben sich durchzukämpfen? Das ist natürlich mit vielen Kosten verbunden und so weiter. Also viele Fragen, die jetzt einfach sich neu ergeben haben und die halt viele Fragezeichen bei Investoren auf der Stirn erzeugt haben, sodass man jetzt hier einfach erstmal vorsichtiger ist. Aber ich habe auch zu Tesla eher eine andere Meinung. Ich würde eher tendenziell dahin gehen, dass ich sage, die Tesla ist für mich eigentlich kein klassischer Automotive-Konzern. Natürlich hat man dort angefangen, aber ich würde die eher so ein bisschen vergleichen mit dem Werdegang von Amazon. Amazon hatte auch damals angefangen, Bücher zu verschicken und ist dann eigentlich im Endeffekt nachher zu einem riesiger, großer Dienstleister, Technologiedienstleister durch AWS geworden. Man ist im Cloud Computing gelandet, man hat eben Werbeflächen angeboten, man ist als Plattform für Drittanbieter geworden und so weiter. Der Rest ist Geschichte. Und das sehe ich bei Tesla auch. Das heißt, dass man die Expertisen aus dem Bereich, wie man Prozesse in der Industrie hochzieht, wie man im Endeffekt Innovation in Märkte reinprägt, also dieser disruptive Charakter, dass der eben auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der dezentralen Energiespeicherung, nochmal dazu führen kann, dass man hier noch ein ganz, ganz anderes Potenzial sieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch momentan der geheime Wunsch oder beziehungsweise auch noch die Equity-Story, die da ist, die halt dafür Sorge getragen hat, dass die Aktien so hoch geschossen sind. Das heißt, die, die jetzt auf dem Automotive-Sektor gesetzt haben, die gehen raus. Die, die aber sagen, nein, Tesla ist im Endeffekt eine Innovation, Technologie, Innovationsinkubator, die bleiben drin. Und das ist, denke ich mal, genau diese ambivalente Situation bei den Aktien. Man darf dieses Unternehmen nicht nur als rein Automotive-Wert betrachten, sondern wirklich als disruptiven Technologie-Inkubator. Ja, disruptiv ist Apple auch gewesen mit vielen, vielen Produkten. Hat sich auch gezeigt, von Jahr zu Jahr immer wieder neue Rekordergebnisse, auch jetzt ein erneutes Rekordquartal. Sollte man jetzt noch zugreifen, Markus, oder denkst du, es ist alles schon eingepreist?
Nee, ich glaube, man kann auch zugreifen. Also ich denke, wenn Apple mal zurückkommt, muss man immer mal zugreifen, weil die Zahlen jetzt wieder untermauern das. Ich weiß noch, letztes Jahr hat man darüber spekuliert, ob man über 100 Milliarden beim Umsatz kommt. Jetzt hat man 123 hingelegt und ja, ich denke, da muss man nicht viel drüber reden. Ne? Also vorher, man saß ja, die Aktie ist vor den Zahlen mit einem leichten Minus aus dem Handel gegangen, weil man dann wenig Skepsis hatte, aber dann hat Apple die ja quasi weggewischt, einen 34,6 Milliarden Dollar Quartalsgewinn. Das schaffen andere in ein paar Jahren, nicht? Und da läuft es halt einfach rund, trotz Chipknappheit und alles sieht man es. Apple hat zwar gesagt, es könnte noch eine leichte Belastung geben. Es wird mit Sicherheit auch bei Apple immer mal wieder in den Quartalen Rücksetzer geben. Haben wir ja auch schon im vergangenen Jahr gesehen und haben wir auch gesehen, dann ist die Aktie halt mal kurz unter Druck gekommen und das wurde sofort wieder für Nachkäufer ausgenutzt und die Aktie ist dann auf ein neues Rekord hochgezogen, obwohl man die Zahlen als nicht so toll empfunden hat. Von daher, ja, haben wir jetzt einen größeren Rücksetzer gesehen. Es war für mich kein Abverkauf, sondern im Grunde genommen eine ganz normale Korrektur und wir sind jetzt noch am unteren Ende der Korrektur mit dem Ergebnis, dass es heute halt ein bisschen kräftiger nach oben geht, aber der Markt ist ja sowieso wieder ein Stück weit befangen heute oder hat keine Lust. Deswegen ist Apple, glaube ich, auch gar nicht so stark jetzt angezogen. Von daher, ja, wenn es läuft, wenn man mag, finde ich, kann man Apple immer mal wieder kaufen. Wir sind jetzt bei 160, 164, doch, Aktie ist 3,34% im Plus. Wir waren im Hoch über 180. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft. Damit kommen wir zur nächsten Frage und die dreht sich auch um eine Zahl, die heute kam. Ist eigentlich man muss schon genau lesen, damit man sieht, dass es im Grunde genommen eine Gewinnwarnung ist, ne? Konzernumbau kostet Geld, Chance oder Risiko bei Henkel?
Ja, schöne Frage. Wenn ich an Henkel denke, dann fällt mir sofort ein Wort ein, was du auch gerade gesagt hast, Konzernumbau. Und das ist wirklich ein Term bzw. ein Wort, was ja mittlerweile schon seit etlichen Jahren, also ich kann mich gar nicht mehr zurückerinnern, wann dieser Konzern dieses Wort nicht bei irgendeiner Gewinn- bzw. Ergebnispräsentation in den Mund genommen hatte. Es ist natürlich schon etwas überraschend, wenn sozusagen immer noch daran gefeilt wird, den Konzern neu zu positionieren, nachdem man das ja schon bereits jetzt seit Jahren tut. Und demzufolge glaube ich auch, dass genau dieser Aspekt so ein bisschen das Bittere bei den Zahlen insgesamt war. Natürlich hat man hier bei den Zahlen nochmal insgesamt aufgezeigt, dass man sowohl bei der Marge als auch bei dem Gewinnwachstum ein paar Abstriche macht. Das heißt, dass man hier nicht eher am oberen Ende, sondern eher in der Mitte landen wird bei den vorgegebenen Zahlen. Das ist natürlich auch sehr unschön, aber denke ich mal, das größte Momentum, das sich eben wirklich aufgebaut hat, ist genau der Aspekt, dass man eben schon wieder daran ist. Man will die Wasch- und Reinigungsmittelsparte zusammentun mit der Schönheitspflege, will damit einen eigenen Bereich schaffen und ist also wieder am Rumkrempeln und Machen und Tun. Und da sind natürlich viele Investoren einfach auch, die dann sagen, wenn der Konzern hier nicht jetzt endlich mal anfängt, sich tendenziell auf das operative Geschäft und auf das Wachstum zu konzentrieren und immer weiter nur sozusagen an sich selber rumbrödelt und da irgendwie versucht, neue Strukturen reinzufräsen, dann ist das halt im Endeffekt irgendwann uninteressant und der Drops ist einfach ausgelutscht. Und so sieht's halt auch aus, die Aktien heute megamäßig unter Druck. Ich würde mal sagen, dadurch, dass ich eigentlich auch vorher eher ein Fan von Henkel war und auch da ein bisschen enttäuscht darüber bin, dass natürlich jetzt hier keine vernünftigen Aussagen getroffen worden sind, zum Beispiel auch wie teuer dieser ganze neue Konzernumbau denn eigentlich werden soll und wie lange der denn eigentlich im Endeffekt stattfinden soll. Das sind alles so Dinge, die sind halt unschön. Für mich ist damit erstmal Henkel natürlich auch von der Watchlist dann verschwunden. Da denke ich, gibt's andere Werte, die wesentlich interessanter sind aus diesem Bereich. Also von daher, das sind halt auch Learnings, die hat man, wenn man an den Börsen eben aktiv ist. So ist es halt bei Henkel auch. Und ich denke, dass da die Enttäuschung einfach viel zu groß ist und die sich halt dahingehend auch dann gezeigt hatte. Ja, die Enttäuschung, die war überhaupt nicht so groß, beziehungsweise gab es überhaupt keine Enttäuschung bei den Zahlen der Deutschen Bank. Ich glaube, hier konnte der Finanzkonzern ja wirklich in vielen Bereichen glänzen. Man zahlt sogar eine Dividende. Ist es der endgültige Befreiungsschlag für dich, für die Aktien von der Deutschen Bank,
Markus? Ja, ich glaube schon. Also man hat jetzt wirklich so, sage ich mal, noch nicht zu 100% den Umbau vollzogen, aber vielleicht zu 90. Man steht kurz davor, das Ganze abzuschließen. Wenn wir uns die Zahlen angucken, ja, wir sehen das beste Ergebnis seit 10 Jahren vor- und nach Steuern. Wir haben die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und wie du schon gesagt hast, gibt es ab sofort auch wieder eine Dividende. 20 Cent gibt es für 2021, ist der Vorschlag zumindest, sofern er dann auf der HV angenommen wird. Also da sieht man, es läuft eigentlich schon wieder gut. Und wenn man so zwischen den Zeilen alles liest, dann sehen wir hier, Christian Sewing hat gesagt, der Start ins neue Jahr stimmt ihn zuversichtlich. Die ersten Wochen sind bereits sehr gut gelaufen. Also hier haben wir dann auch schon wieder so einen kleinen Hinweis, hey, unsere Q1-Zahlen wären wahrscheinlich auch gut, da bräuchte ihr euch keine Sorgen machen. Also von daher glaube ich, die Aktie oder die Deutsche Bank ist gut unterwegs. Jetzt ist nur die Frage, wie man sich weiter aufstellt. Es ist ja auf der anderen Seite klar, das hat Sewing ja auch immer selbst gesagt, wir müssen erst unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und dann können wir gucken, wie wir weiter wachsen, ob vielleicht auch eine Übernahme von Interesse ist. Und da kann man jetzt gespannt sein, was da jetzt kommt. Wenn wir die Zahlen jetzt so sehen, hat Sewing sein Ziel erreicht. Wenn irgendeine Übernahme sich anbieten sollte oder irgendwas, ist er bestimmt nicht mehr der Juniorpartner, sondern man hat wieder Milliardengewinne, also kann auch hier tatsächlich auf Augenhöhe auftreten. Und dann dürfen wir tatsächlich gespannt sein, was da noch kommt. Also von daher bin ich sehr positiv gestimmt für die Aktie in diesem Jahr. Wir haben ja auch noch die Zinsfantasie durch die FED da mit drin und alles. Und von daher denke ich, ja, wird ein gutes Jahr werden. Bei SAP weiß ich, bin ich mir nicht so sicher. Die endgültigen Zahlen sind jetzt auch nicht angekommen. Erstmal Finger weg.
Naja gut, SAP ist halt auch eine Aktie oder ein Unternehmen, darüber hatten wir in dem Podcast hier auch schon des Öfteren gesprochen, wo man einfach so ein bisschen, ja eigentlich immer wieder in Lauerstellung ist, wann kommt da mal ein neues Profil rein, wann fängt sozusagen der Konzern insgesamt an, mal zu erkennen, wie man eben gegen Salesforce angehen kann, dass man eben hier auch die Lücke, die entstanden ist, einfach aufholen kann. Das ist so ein Punkt, den vermisse ich einfach. Man hat sich jetzt sehr stark aufs Cloud-Geschäft eingeschossen, ist auch richtig. Der Bereich wächst natürlich, weil man hier viele Kunden im Endeffekt durch Synergien in diesem Bereich mit überführen kann. Aber das kostet eben auch Geld. Und das hat man auch gesehen, dass insgesamt natürlich der Ausblick für die Barmittelzuflüsse dadurch dann natürlich geschmälert wird, dass insgesamt dann eben natürlich die Kostenseite auf der anderen Seite auch höher werden, beziehungsweise hier Verlagerungen eben durch einige Effekte dadurch dann eintreten. Und das sind eben Punkte, die zeigen eben auch, dass eben der Konzern so ein bisschen an Dynamik verloren hat. Das heißt, man fängt halt an zu stagnieren und drückt sozusagen die Zitrone weiter aus, versucht aus den bestehenden Strukturen eben noch mehr Geld rauszudrücken bei den Kunden. Und das kann gut gehen, muss aber nicht, zumal es auch keine langfristige Strategie ist, von der man eben ausgehen kann, dass man hier eine Aktie hat, die tatsächlich eine Innovation, eine hohe Gewinndynamik in den kommenden 10 Jahren noch aufweisen wird, sondern eher Einmaleffekte hat. Und das ist halt auch, wie gesagt, immer wieder moniert worden, dass hier also wirklich andere wesentlich innovativer vorangehen, ganz, ganz andere Produktwelten im Endeffekt dann auch haben und den Kunden ein viel größeres Produktangebot und eine Produktwelt darlegen können, die eben bei SAP momentan nicht zu finden ist. Also von daher, ich finde den Konzern eher wirklich langweilig, muss ich sagen, und denke, dass es, wenn man in Technologie investieren will, ganz, ganz andere Konzerne gibt, die das Geschäft und auch natürlich insgesamt die Positionierung aus meiner Sicht heraus verstanden haben und interessanter sind, eine höhere Gewinndynamik dann auch aufweisen. Und von daher denke ich mal, bei SAP würde ich die Finger weglassen.
Dann lassen wir von SAP die Finger, aber wir lassen nicht die Finger von der Lautstärkentaste, sondern es gibt nämlich noch einen Teil 3. Und dazu kommen wir jetzt. Der dritte Teil von Come On, wenn Sie uns regelmäßig hören, wissen Sie, worum es geht. Es geht um die Aktien, die im Fokus stehen bei der Seite von OnVista und die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen aufweisen bei der Comdirect. Zahlen gab es heute bei LVMH. Wie werden die aufgenommen? Eher bei euch auf der Kaufseite oder auf der Verkaufsseite?
Na, die LVMH, die Aktie ist eigentlich schon die ganze Woche jetzt schon im Kundenfokus und das hat natürlich damit zu tun, klar, Luxus läuft in Krisenzeiten, läuft in guten Zeiten und das hat sich auch bewahrheitet. LVMH hat sogar gestern nachbörslich schon die Zahlen vorgelegt und darauf haben die Aktien heute dann natürlich erst reagieren können. Da läuft es einfach rund wie geschnitten Brot. Man läuft sogar besser als vor der Covid-19-Pandemie und das zeigt eben auch, dass Marken, Brands eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und demzufolge die LVMH-Aktien zumindest von unseren Kunden weiterhin gekauft werden. Bei euch suchen natürlich alle Netflix-Aktien, also nicht die Aktien, aber die Nachrichten betreffend Netflix, da war ja einiges los.
Ja, oder? Bei LVMH habe ich heute gelesen, läuft Leder gut, vielleicht ist das auch ein Tipp für Netflix. Ja, Bill Ackman ist eingestiegen und da haben natürlich viele geguckt. Wir sehen ja, wie wir oben auch schon gesagt haben, bei Tech-Werten, die gerade nicht richtig liefern oder wo der Ausblick nicht passte, die werden nach unten geprügelt. Das war ja bei Netflix der Fall. Die Aktie hat kräftigst verloren und jetzt sind natürlich viele, wir kennen diese Reaktion, viele denken, die Aktie kehrt so schnell wie möglich auch wieder mit positiven Nachrichten zu ihrem Allzeithoch zurück. Das glaube ich zwar nicht, aber ich glaube jetzt durch den Einstieg von Bill Ackman hat die Aktie zumindest jetzt erstmal, wird sie ihren Boden finden und dann wird sie sich peu à peu wieder ein Stück weit nach oben arbeiten. Deswegen haben bei uns, glaube ich, viele geguckt und ja, vielleicht sehen wir da jetzt tatsächlich nach dem Riesenausverkauf auch eine ganz gute Chance. Sartorius, bei euch auch im Fokus, gab es auch Zahlen?
Ja, und natürlich als DAX-Neuling haben wir viele drauf geguckt. Im September ist Sartorius an den DAX 40 aufgenommen worden. Jetzt hat der Corona-Pandemie-Gewinner, Labordienstleister hier natürlich auch Zahlen, Einblicke in die Zahlenwerk gegeben und das sah gar nicht so verkehrt aus. Vor allen Dingen interessant ist natürlich, dass man durch die Zukäufe, die man in den letzten Jahren getätigt hat, sich eigentlich auch ganz gut positioniert hat für die Post-Corona-Pandemie-Zeit. Das heißt also, man hat hier nicht nur einen klassischen Corona-Pandemie-Gewinner, der also eben durch die PCR-Testtätigkeiten oder Aktivitäten hier viel gewinnt, sondern im Endeffekt auch durch die Positionierung in vielen, vielen anderen Bereichen. Also da haben natürlich ganz viele drauf hingeguckt. Es wurden dann aber doch schon mal wieder einige Gewinne mitgenommen. Das hat man schon gesehen, dass auch natürlich unsere Kunden auf die Zahlen reagiert haben und dem Motto Sell on Good News entsprechend gefolgt sind. Aber man sieht auch, dass hier oder da eben einzelne Schnäppchenjäger auch wieder unterwegs waren und entsprechend die Aktien wieder zurückgekauft haben. Und bei euch sind die Verbio-Aktien gesucht
gewesen. Ja, klar. Die haben ja auch die Woche nochmal die Prognose erhöht und weil das zweite Quartal bei ihnen so gut läuft. Also haben natürlich auch alle genau hingeguckt. Die Aktie ist natürlich, hat auch stark korrigiert, ist stark zurückgekommen. Man hatte ja ein bisschen Probleme mit dem ersten Quartal. Da hat man beim Gewinn nicht so hingehauen, wie sich das viele vorgestellt haben. Und deswegen ging es mit der Aktie ja auch kräftig nach unten. Aber schon mit den Zahlen hatte ja auch Verbio gesagt, im zweiten Quartal läuft es bei uns deutlich besser und es lief wohl mehr als deutlich besser, denn jetzt hat man ja schon im November tatsächlich schon mal die Prognose angehoben und jetzt nochmal. Deswegen haben wir uns alle drauf geguckt. Also kann man laufen lassen. Und als letztes Davita Healthcare.
Ja. Genau, da hat der Hund gleich gebellt. DaVita Healthcare, ein amerikanisches Gesundheitsunternehmen, hatte Zahlen vorgelegt und hat eigentlich auch dafür Sorge getragen, dass die Fresenius-Titel im DAX in dieser Woche ja auch stärker gesucht waren. Man hat nämlich hier den Markt überrascht, das sind Dialysespezialisten, da ist man eigentlich so von ausgegangen, die Branche hat es momentan eher schwer. Hier wird man also eher rückläufige Gewinne bzw. Umsätze ausweisen. Das war aber nicht der Fall, sondern DaVita konnte überzeugen. Daraufhin haben eben unsere Kunden auch bei den Aktien zugegriffen. Das hat man eben bei den ausländischen Titeln ganz gut sehen können. Und demzufolge habe ich die Titel oder den Titel heute mal hier mit reingenommen. Und bei euch natürlich Robinhood, aber nicht wegen der Story, sondern wegen den Zahlen.
Ja klar, alle haben drauf geguckt und die Aktie hat es ja auch, wir haben es vorhin schon gesagt, extrem nach unten geprügelt. Erst im normalen Handel, glaube ich, 7%, dann kamen die Zahlen und dann ging es nochmal nachbörslich 15% nach unten. Ja, ist schon gruselig, was sie da eigentlich jetzt geliefert haben. Vor allen Dingen liegt der Ausblick auch nochmal deutlich unter den Erwartungen. Man rechnet nur noch mit 320 Millionen Dollar Umsatz im ersten Quartal, was jetzt angelaufen ist. Zum Vergleich, die Experten hatten 430. Also hier liegt man schon 100 Millionen ungefähr unter den erwarteten Umsätzen. Das war natürlich noch so ein Hauptausschlag dafür, dass es wirklich so nach unten ging, weil auch bei den laufenden, also im vierten Quartal hat man den Verlust quasi in dem Sinne verfehlt, in dem es mehr war, als die Experten auf dem Zettel hatten. Und das Gleiche gilt fürs Gesamtjahr. Also hier hat bei den Zahlen wirklich unterm Strich fast gar nichts gepasst, außer dass der Umsatz im vierten Quartal leicht über den Erwartungen war. Dafür war aber im Ausblick dann deutlichst unter den Erwartungen und deswegen ist die Aktie total abgestraft worden. Ich habe heute auch gesagt, schon gesagt, ich bin gespannt, ob Katie Wood, für die gehört ja Robin Hood, ist ja eine ihrer Lieblingsaktien, ob sie den Dip jetzt auch noch kauft. Da bin ich echt gespannt, wenn heute Nacht die Mail kommt, die ich mir morgen früh angucke, was sie so heute gekauft hat. Und da bin ich echt gespannt, ob sie bei Robin Hood wirklich zugeschlagen hat jetzt nochmal, weil da hat sie ja schon einige Male den Dip gekauft und jetzt kann sie den Dip vielleicht auch nochmal kaufen. Die Aktie hat sich aber auch tatsächlich schon ein ganzes Stück erholt, ist jetzt nur noch 5,6% im Minus. Und damit sind wir nicht im Minus, sondern am Ende von Come On. Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns durch die Folge begleitet haben. Und nächste Woche gibt es natürlich eine neue. Und dir, Andreas, wünsche ich ein wunderschönes Wochenende.
Ja, dir, Markus, auch. Bis dann.